geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie auch zum zweiten Abend unserer Nietzsche-Ring-Vorlesung so zahlreich erschienen sind. Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen heute Abend den renommierten Philosophen und Nietzsche-Spezialisten Volker Gerhardt vorzustellen, der über das Thema Philosophieren im Widerstand gegen die Philosophie sprechen wird. Volker Gerhardt hat Philosophie, Psychologie, Rechtswissenschaft und Soziologie in Frankfurt und dann in Münster studiert, wo er 1974 mit einer Dissertation über Kant promovierte und sich 1984 mit einer Arbeit über Nietzsche habilitierte. Sie ist unter dem Titel »Vom Willen zur Macht« erschienen. Weitere Bücher und zahlreiche Aufsätze über Nietzsche folgten. Außerdem verfasste Volker Gerhardt Bücher zum Thema der Selbstbestimmung als dem Prinzip der Individualität, zur Würde des Menschen und zur Partizipation als Prinzip der Politik. Herr Gerhardt ist auch Mitherausgeber des Philosophischen Jahrbuchs und des Jahrbuchs Nietzsche-Forschung. Zu den zahlreichen Sammelbänden, die Volker Gerhardt herausgegeben hat, gehören Bücher zu Themen der Politik, Ethik und Ästhetik, aber auch zu Fairness und Fairplay. Diese zunächst überraschende Thematik erklärt sich daraus, dass Volker Gerhardt nach seiner Assistenzzeit in Münster, wo ich selbst ihn damals bereits als Studentin kennengelernt habe, 4 Jahre lang als Philosophieprofessor an der Deutschen Sporthochschule in Köln tätig gewesen ist. 1992 nahm er dann einen Ruf auf den Lehrstuhl für praktische Philosophie sowie Rechts- und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin an, wo er bis heute geblieben ist. Über seine Lehr- und Forschungstätigkeit hinaus hat Volker Gerhardt verantwortungsvolle Ämter und Funktionen auch im Wissenschaftsmanagement übernommen, so als Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und als Mitglied im Nationalen Ethikrat. Herr Gerhardt, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ob die Lampe auch zu betätigen ist, wissen Sie das? Wunderschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt wo ich Licht habe, kann ich Sie auch aufklären. Danke sehr herzlich für die Einladung hier nach Freiburg. Und dort war ich heute, verzeihen Sie. Und begrüße insbesondere Frau Neimeyer, die mich so freundlich begrüßt hat. Und ich weiß natürlich auch, dass ich die Ehre dieses Vortrags der Tatsache verdanke, dass jetzt seit einiger Zeit ein Nietzsche-Kommentar in Freiburg entsteht, unter der Leitung von Herrn Kollegen Schmidt und auch unter Mitwirkung von Herrn Sommer, und dass diese Vorlesung auch auf diese Arbeit in Freiburg aufmerksam machen soll. Ich habe mich daher veranlasst gesehen, einen überblickenden Vortrag vorzubereiten, von dem ich vorab sagen muss, dass er mir ein bisschen zu lang geraten ist, aber ich werde Sie im Auge behalten, meine Damen und Herren. Und wenn ich den Eindruck habe, dass es zu lang wird, dann das wäre mir jetzt zu viel Aufklärung. Sehen sollen Sie mich schon, dann breche ich ab oder kürze in irgendeiner Weise ab. Ich habe 9 Punkte. Erstens, ein Künstler als Philosoph. Trotz periodisch aufflackernder Zweifel gehört Friedrich Nietzsche zu den großen Denkern. Auch wenn sein Werk in fast allem unfertig geblieben ist, obgleich sich viele seiner Gedanken in einer exaltierten Geste erschöpfen und es in seinen Schriften kaum eine Einsicht gibt, die sich nicht schon bei anderen findet, ist er zum Klassiker des Philosophierens geworden. Während man noch schwankt, ob sich in ihm das 19. Jahrhundert in großartiger Verzerrung spiegelt oder ob er es bewusst karikiert, ist sein Werk längst ein fester Bestandteil der philosophischen Tradition geworden. In wenigen Jahrzehnten seiner Wirkungsgeschichte wandelte sich der Provokateur zum Klassiker, man könnte auch sagen zum Kanoniker, ein wenig polemisch zugespitzt, den Zeitschriften, Buchreihen, Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Vereinigungen ihren Namen verdanken. Wer nach tiefen Einsichten ins menschliche Dasein, nach pointierter Zeit- und Problemdiagnostik, nach Höhepunkten humaner Selbstdarstellung oder aber auch nur nach einem Werturteil über das Philosophieren sucht, der kommt um Nietzsche nicht herum. Er ist der moderne Klassiker par excellence. Doch wie hoch man seinen Wert als einen gegen alles klassische revoltierenden Klassiker der Philosophie auch ansetzt, eine Ausnahme bleibt Nietzsche durch seinen Anspruch, nicht nur als Künstler zu wirken, sondern selbst eine Art Kunstwerk zu sein. In der Linie der Wirkung durch das Werk hat er in Platon, Seneca, Dante, Voltaire, Rousseau oder Schiller große Vorläufer. Mit Blick auf die künstlerische Form seines eigenen Daseins aber ist er singulär. Sein ästhetischer Wille ist nicht allein auf sein musikalisches, poetisches, prophetisches und aphoristisches Schaffen bezogen. In seinem Werk soll vielmehr die Ästhetisierung seiner eigenen Existenz zum Ausdruck kommen. Darin liegt Nietzsches romantisches Erbe. Er nimmt den Impuls der Novalis, Hölderlin und Byron auf und ist Kierkegaard, von dem er vermutlich gar nichts weiß, besonders nahe. Die Romantik, so meine ich jedenfalls, ist die große Wasserscheide des europäischen Denkens. Sie trennt die Zeit zwischen 2500 Jahren wissenschaftlicher Aufklärung und der gesuchten Kultur einer säkularen Einheit von Leib und Gefühl. Nietzsche ist der Erste, der daraus eine epochengeschichtliche Konsequenz zu ziehen versucht. In dieser Absicht bemüht er sich, seinem Leben selbst eine künstlerische Form zu geben. Dabei orientiert er sich nicht an einer in sich geschlossenen Komposition eines einzelnen Werkes. Das ist weder das Bild noch die Skulptur, weder die Symphonie noch die dramatische Dichtung. Ihn interessiert der Prozess des tragischen Geschehens, so wie es im Wechselspiel zwischen dem Protagonisten der attischen Tragödie und dem Chor in immer neuen Konfigurationen zum Ausdruck kommt. Nietzsche ästhetisiert den Gegensatz zwischen dem Individuum und der Menge zu einem hermetischen Geschehen, in dem sich das Individuum zur Höchstform steigern kann, um darin, wie ich dann noch zeigen werde, notwendig zu scheitern. Aufbau und Zerfall, Werden und Vergehen führen zu einem Rhythmus der Wiederkehr, in der sich nicht nur das Leben, sondern auch die Bindung, die Bildung von Kulturen vollzieht. Entscheidend ist dabei nicht das Ende, sondern die erlebte Steigerung und Verschwendung der Kräfte im geschichtlichen Akt. Der Darstellung dieser Bewegung ist sein erstes Werk, die Geburt der Tragödie, aus dem Geiste der Musik gewidmet. Der Titel dieses Buches könnte, wenn ich das so sagen darf, der Taufspruch des Philosophen Friedrich Nietzsche sein, der an die Stelle der ihm ursprünglich vertrauten Choral- und Orgelklänge die Musik Richard Wagners setzen möchte. Zweitens, die tragische Verfassung des Daseins. Klassizität ist ein Nimbus, der dem Leben wie dem Werk eines Menschen die Aura des Endgültigen gibt. Wenn Nietzsche in die Reihe der Klassiker einrückt, kann man das Klassische jedoch nicht länger als sakrosankt ansehen. Sein Widerspruch gegen die anerkannten Größen seiner Zeit, seine Missachtung Hegels, sein Spott über Schleiermacher, sein Verrat an Kant, sein Versteckspiel mit Platon und Sokrates, sein Kokettieren mit dem Reduktionismus, sein Schwanken zwischen der Leugnung der Freiheit und der Affirmation des freien Geistes, die Verkennung der Metaphysik, die Annihilation der Schulen und der unbekümmerte Umgang mit Widersprüchen in seinen eigenen Schriften schließen es aus, dass Nietzsche durch den Titel eines Klassikers vor Kritik geschützt sein sollte. Im Gegenteil. Wenn dieses Genie der Kritik zum Klassiker erhoben wird, sind wir es ihm schuldig, ihn selbst von der Kritik nicht auszunehmen. Natürlich wird das jeder philosophisch korrekte Leser Nietzsches sofort eingestehen. In der Praxis aber ist das nach meiner Erfahrung offensichtlich anders. Wer Nietzsche kritisiert, demonstriert in den Augen seiner Anhänger oft nur, ich will das nicht auf jeden ausweiten, oft nur, dass er den Denker nicht richtig verstanden hat oder ihn nicht richtig verstehen will. Also schließt man den Kritiker aus der nicht existierenden, aber dennoch gut funktionierenden Gemeinde der Getreuen aus. Die Tatsache, dass Nietzsche zu Lebzeiten noch nicht als das große Talent erkannt worden ist und die später vor allem von akademischen Philosophen geäußerte Ablehnung seines Werkes haben zu einer bis heute fortwirkenden Solidarisierung geführt, die hinter jedem Einwand gegen Nietzsche eine Fundamentalopposition vermuten. Man muss, so meine ich, der Nietzsche-Deutung helfen, sich von dieser kindlichen Anhänglichkeit zu befreien. Das geschieht am besten durch Kritik, die, wie wir längst wissen, das einzige Mittel ist, einen Klassiker gegenwärtig zu halten. Dazu soll auch der Vortrag des heutigen Abends beitragen. Und da ich die Absicht habe, Ihnen zugleich aber einiges Positive über ihn vorzutragen, ist das Ganze dann vielleicht ein bisschen zu lang geraten. Vielleicht kann dazu schon ein Hinweis auf die Tragik dienen, die uns in Nietzsches Leben wiederholt begegnet. Wenn Nietzsche von der tragischen Verfassung des menschlichen Daseins spricht, illustriert er sie nicht allein am ästhetischen Lebensentwurf der frühen Griechen, sondern sucht sie im exaltierten Renaissancismus seine Aufbruchsparolen produktiv zu machen. Ganz gleich, ob er von der großen Gesundheit, vom Tod Gottes, vom Willen zur Macht, von der ewigen Wiederkehr desgleichen oder von der Umwertung der Werte spricht, soll die als dramatisch empfundene Enge der Ausgangslage in einem existenziellen Befreiungsakt aufgebrochen und überwunden werden. Tragisch ist, dass es zu einem derartigen Stillstand der produktiven Kräfte überhaupt hat kommen können. Tragisch ist aber auch die Notwendigkeit, mit der die gelingende Entfesselung, das Scheitern ihrer Protagonisten und den Niedergang des geschichtlichen Aufschwungs mit dem Augenblick des Gelingens einschließt. Nur weil dies so ist, kann Nietzsche sagen, setze dir hohe Ziele und gehe daran zugrunde. Setze dir hohe Ziele und gehe daran zugrunde. Drittens, die serielle Tragik eines Lebens. Nietzsche hat die tragische Verfassung des Daseins mehrfach und wiederholt an sich selbst erfahren. Darauf zu verweisen, erleichtert den existenziellen Ursprung seines Philosophierens kenntlich zu machen. Als Spross einer seit Generationen in Pfarrhäusern tätigen Familie sollte auch der junge Friedrich Nietzsche Theologe werden. Er wollte es selbst und wurde schon als Schulkind seiner Altklugheit und seines Ernstes wegen der kleine Pastor genannt. Sein Studium begann er dementsprechend mit der evangelischen Theologie. Seine letzte Schrift aber erschien unter dem Titel »Der Antichrist«. Damit war nicht etwa die höllische Gegenmacht zur Schöpfung, auch nicht der Christus in Versuchung führende Teufel gemeint, sondern niemand anderes als der studierte Autor selbst. Aus dem kleinen Pastor war jemand geworden, der sich als weltgeschichtlicher Widersacher des Christentums in Position zu bringen suchte. Von der Theologie wechselte Nietzsche zur Gräzistik, brachte es dabei schnell zu überdurchschnittlichen Leistungen und wurde als Professor für Altphilologie an eine der führenden Universitäten Europas berufen. Aber kaum im Amt gewannen die Zweifel, die er bereits im Studium gehegt hatte und die ihn für eine Dissertation über Kants Lebensbegriff hatten optieren lassen, die Oberhand. Er brach mit der Philologie und konnte den Bruch auch nicht lange verbergen. Obgleich er seine Basler Pflichten gewissenhaft erfüllte, scheiterte er im Amt. Das lag auch an seiner psychosomatischen Malaise, doch ausschlaggebend war, dass ihn die Profession nicht wirklich erfüllte. Erneut konnte er nicht sein, was er zu sein gewollt hatte. Aber was wollte er sein, als er die Notizen zur persönlichen Abrechnung mit der Philologie zusammenstellte? Ein Publizist? Ein philosophischer Schriftsteller, vielleicht, wie man seit der Jahrhundertwende zu sagen anfing, ein Intellektueller? Gewiss nicht. Dagegen spricht seine literarische Exekution des philosophischen Schriftstellers David Friedrich Strauss, den man als den Prototyp eines Intellektuellen vor der Einführung des Begriffes bezeichnen kann. Wollte er vielleicht, wie es den Anschein hat, ein Prophet Wagners werden? Wie ich glaube, auf keinen Fall. Wir brauchen nur die Vorrede an Richard Wagner, die Nietzsche mit dem Gestus tiefer Verehrung für den Komponisten der Geburt der Tragödie 1872 voranstellt, genau zu lesen und wir kennen, dass der Eindruck, dass er tatsächlich ein Vorreiter Wagners sein wollte, trügt. Auf den ersten Blick scheint sich Nietzsche tatsächlich als Verkünder Wagners zu empfehlen. In Wahrheit aber macht er den Komponisten zum Vorreiter seiner eigenen Nietzsche-Tat, die er diese Tat als Wirbel und Wendepunkt der Geschichte versteht. Wirbel und Wendepunkt der Geschichte. Ich komme darauf zurück. Aus dem Text des Tragödienbuches sowie aus der wenig später verfassten Skizze zur Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen kann man entnehmen, wer Nietzsche zufolge in der Epoche, die heute Achsenzeit genannt wird, einzig in der Lage war, einen solchen weltgeschichtlichen Wirbel zu erzeugen. Das sind die Philosophen. Und wir gehen nicht fehl, wenn wir annehmen, dass sich Nietzsche nunmehr nach dem Bruch mit Wagner und nach der Entscheidung gegen die Philologie tatsächlich doch als Philosoph versteht. Er sieht sich, wie auch seine Vorlesungen aus jenen Jahren unschwer erkennen lassen, in der Nachfolge Heraklits, Demokrits und eines anderen Denkers, von dem noch die Rede sein wird. Nietzsche will ein prophetischer Philosoph und Denker sein, der alles überragt, was seinerzeit auf philosophischen Lehrstühlen tätig ist. Gleichwohl bewirbt er sich auf ein Philosophieordinariat in Leipzig. Man kann es daher nur als tragisch bezeichnen, dass die Leipziger Fakultät seine Berufung noch nicht einmal erwog. Weiteres kommt hinzu. Ich erinnere an die Abfuhr, die ihm der Dirigent Hans von Bülow erteilte, als er von der Notzüchtung der Euterpe, also der Muse für die Musik, durch eine Komposition Friedrich Nietzsche sprach. Der Traum vom großen Musiker war augenblicklich zerplatzt. Dann kam der publizistische Misserfolg von Also sprach Zarathustra. Der Autor träumte, das Werk werde die Menschheit in zwei Teile zerspalten und wie das Neue Testament eine neue Zeitrechnung erzwingen. Und nun wurde es noch nicht einmal gekauft, geschweige denn gelesen. Es könnte auch von Nietzsches hohem Lied auch die Freundschaft die Rede sein, dass einen ganz anderen Sinn bekommt, wenn man erkennt, was er selbst erkennen musste, dass er nämlich selbst gar keine Freunde hat. Dass die intellektuellen Eruptionen in geistiger Umnachtung enden, nachdem der Denker, der sich zeitlebens gegen das Mitleid gewappnet hatte, ein geschlagenes Droschkenpferd umarmt, ist selbst ein erbarmungswürdiger Vorgang, der unser Mitleid mit diesem durch sich selbst geschundenen Menschen rührt. Und am Ende kann man nicht umhin, in den menschlichen Abgrund zu schauen, der sich unter dem aufgehenden philosophischen Stern Nietzsches auftut. Denn es sind die Nachrichten über seinen mit einer Geschlechtskrankheit in Verbindung gebrachten Wahnsinn, die seinen Schriften endlich die verdiente Aufmerksamkeit verschaffen. Viertens, die Frage nach dem Wert und dem Sinn des Lebens. Die Behauptung, Nietzsches Denken sperre sich gegen eine systematische Ordnung, weil es zu vielfältig, sprunghaft und widersprüchlich sei, dieser Behauptung lässt sich schwerlich widersprechen. Dennoch erkennt man leitende Interessen, wiederkehrende Motive und dominierende Fragen. So ist es möglich, die erste Phase seines philosophischen Denkens, die mit den ersten Basler Vorträgen und der schon erwähnten Geburt der Tragödie beginnt und die mit der Morgenröte endet, unter die Leitfrage nach dem Wert und dem Sinn des Daseins zu stellen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens nimmt älteste Motive des metaphysischen Denkens auf. Doch vom Wert und Sinn ist ausdrücklich erst im ausgehenden 18. Jahrhundert die Rede. Wert ist ein Karrierebegriff der bürgerlichen, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, Nationalökonomie des 18. Jahrhunderts. Sinn kommt mit der durch Kant inaugurierten anthropologischen Wende in Umlauf und findet bei Schiller, Schopenhauer, Kierkegaard und Feuerbach Verwendung. Eugen Düring macht 1863 den Versuch einer monographischen Antwort auf die Frage nach dem Wert des Lebens, so der Titel des Buches. Dass Nietzsche sich in seinem eigenen Zugang allen populären Erwägungen entzieht, macht seine Antwort klar, die sich im 9. Abschnitt der 2. unzeitgemäßen Betrachtung findet. In ihr zieht sich die metaphysische Reichweite der Frage nach der Welt auf den Punkt einer existenziellen Sinnfrage des Ich zusammen. Ich zitiere und sage vorher nochmal, dieser kurze Blick auf die Geschichte der Sinnfrage ist deshalb nicht unwichtig, weil wir bis in die Gegenwart immer wieder behauptet bekommen, dass die Sinnfrage ganz neu sei, erst Ende des 19. Jahrhunderts in Umlauf gekommen sei. Und ich habe jetzt gerade in diesen Tagen bei Charles Taylor gelesen, dass die Sinnfrage so verkürzt sei, weil sie eben nur eine Frage des 20. Jahrhunderts sei, dass man doch Einspruch erheben muss, denn sie steht in Verbindung mit den ersten Fragen der Philosophie. Überall dort, wo vom Telos die Rede ist, auch von den Gründen, ist immer das anwesend, was dann allerdings erst vom 18. Jahrhundert an prominent im Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller als Sinn des Lebens und des Daseins bezeichnet wird. Nun aber das Zitat. Zweite unzeitgemäße Betrachtung für diejenigen, die es nachlesen möchten. 9. Abschnitt. Wozu die Welt da ist, wozu die Menschheit da ist, soll uns einstweilen gar nicht kümmern. Aber wozu du Einzelner da bist, das frage dich. Es liegt in der Konsequenz dieser Wendung zum individuellen Ich, dass Nietzsche keine allgemeine Antwort geben kann, sondern nur eine, die auf das Ich genauer, auf sein Ich, also auf ihn persönlich bezogen ist. Das muss man bedenken, wenn man seine auf ein generelles Du bezogene Antwort liest. Wozu du Einzelner da bist, das frage dich. Und wenn es dir keiner sagen kann, so versuche es nur einmal, den Sinn des Daseins gleichsam nachträglich, a posteriori steht hier, zu rechtfertigen, dadurch, dass du dir selbst einen Zweck, ein Ziel, ein Dazu vorsetzest, ein hohes und edles Dazu. Punkt und übergangslos der nächste Satz. Gehe nur an ihm zugrunde. Ich weiß keinen besseren Lebenszweck, als am Großen und Unmöglichen zugrunde zu gehen. Zitat Ende. Ich werde das in der Folge im Einzelnen nicht erläutern. Ich spreche gelegentlich vom existenziellen Moment in Nietzsche und ich glaube, das ist durch dieses Zitat für Sie alle hinreichend belegt. Nietzsches Antwort auf die Frage nach dem Sinn hat somit zwei Teile. Im ersten rät sie dem Einzelnen von jedem a priori gegebenen Sinn, weil er ohnehin nicht erkennbar ist, abzusehen und sich eigene Ziele zu setzen. Diese individuellen Ziele sollen hoch und edel sein und sie sollen dem Einzelnen sein Bestes abverlangen. Im zweiten Teil reflektiert Nietzsche auf die Folgen des selbstgesetzten Daseinssinn für die Welt. Dabei bleibt er bei seiner Prämisse, dass es einen vorgegebenen, für alle gültigen Sinn nicht geben kann. Wenn aber die Welt an sich keinen Sinn enthält, kann auch vom eigenen Sinn nichts übrig bleiben. Also muss selbst das Große einer Tat zugrunde gehen. Damit, meine Damen und Herren, ist das Muster vorgegeben, nachdem Nietzsche die Fragen nach dem Sinn der Kultur, das ist sozusagen im ersten Buch entfaltet, nach dem Sinn der Geschichte, das ist in der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung der Fall, nach dem Sinn der Wissenschaften, der Moral und der Kunst exponiert. Alles das kann man durch das Werk genau verfolgen in dieser ersten Werkphase bis zum Beginn der 80er Jahre. Er leugnet die üblichen Selbstverständlichkeiten, bestreitet, dass es eine allgemein verbindliche Antwort gibt und fordert in allem die Produktivität des Einzelnen heraus. Das hat heroische Züge, muss aber, weil es nichts in der Welt oder in einer Sache Liegendes gibt, das den Aufwand wirklich lohnt, zur Destruktion aller gewohnten Ansichten führen. Nietzsche entlarvt, wie er gerne sagt, und demaskiert und führt mit den vorherrschenden Lehrmeinungen der Philosophie auch die alltäglichen Überzeugungen auf triviale Motive zurück. Selbsterhaltung, Trägheit, Schwäche oder Eitelkeit werden als Motive umso lieber genannt, je größer das gesellschaftliche Ansehen der destruierten Meinungen ist. Ich übergehe etwas und komme gleich zum fünften Punkt. Das verleugnete Vorbild des Sokrates. Sokrates, den Nietzsche in seinen Basler Vorlesungen wiederholt respektvoll als Gründer des philosophischen Denkens schildert, wird in der Geburt der Tragödie als eine Elementargewalt des theoretischen Denkens vorgeführt, der alles Lebendige zum Opfer fallen muss. Er sei, so heißt es, eine wahre Monstrosität per defectum, dem die Menschheit zwar die Theorie verdanke, aber mit der Theorie auch den Verlust ihrer produktiven Lebendigkeit. Deshalb wundert es nicht, dass sich Nietzsche auch später immer wieder abfällig über Sokrates äußert. Er sei der weiseste Schwätzer, den es gegeben hat, ein Gassendialektiker oder ein Weiser voller, das ist auch immerhin sehr anerkennend und positiv, ein Weiser voller Schelmenstreiche. Immerhin wird ihm der Ehrentitel eines freien Geistes verliehen und es bleibt bewusst, dass er ein Zweifler und, das sollte man nicht übersehen, auch ein Neuerer ist. Die Anerkennung, die in diesen Äußerungen noch mitschwingt, verliert sich in den späten Schriften Nietzsches ganz. Sokrates wird zum pessimistischen Maulwurf. Sondern ich hoffe, Sie sehen, dass nicht alles von mir ist, was ich in diesem Vortrag sage, sondern dass ich mich auf Nietzsches Texte stütze. Also er werde auch zum Advokaten des Herdeninstinkts, zum Plebejer und Pöbelmann. Ohne Rücksicht darauf, dass Sokrates als Bildhauer immerhin ein geachtetes Handwerk gelernt hat. Schließlich verliert Nietzsche jede Hemmung, sieht im Scharfsinn des Sokrates eine Rachitiker-Bosheit, vermutet in der Dialektik nur eine Form der Rache, nennt ihn einen Hanswurst, nennt ihn unanständig obendrein und fragt, so als sei die Antwort sicher, war Sokrates ein typischer Verbrecher? Gegenüber einem zu Unrecht zum Tode verurteilten Bürger, der sich an die Gesetze seiner Vaterstadt gehalten hat und auch halten wollte, nur deshalb ging er in den Tod, ist das, so meine ich, eine Bosheit ersten Ranges, die ich ihm nicht durchgehen lasse. Das will ich deutlich machen. Und dennoch, meine Damen und Herren, ist Nietzsches Urteil über Sokrates von tiefer Bewunderung geprägt. wie eine Naturgewalt sei er über die Griechen hereingebrochen und habe mit den allergrößten instinktiven Kräften aus göttlicher Naivität und Sicherheit, hier ist jedes Wort interessant und aufschlussreich, heraus alles in seinen Bann gezogen. Das durch ihn in Gang gesetzte ungeheure Triebrad des logischen Sokratismus hat nach Nietzsches Urteil keineswegs nur die Helle des Bewusstseins, sondern hat auch etwas durchaus Rätselhaftes, Unrubrizierbares, Unaufklärbares bereit. Nietzsche zählt lauter Eigenschaften auf, die er selber schätzt und die der Behauptung widersprechen, Sokrates sei eigentlich nicht mehr als eine Superfütteration seines Gehirns. Wir haben ja gehört, instinktive Kräfte, Lebendigkeit. Sokrates ist also im Gegenteil jemand, der über ein beachtliches dionysisches Potenzial verfügt. Das muss man aus der Darstellung in der Geburt der Tragödie schließen. Doch da er nach Nietzsches Invektiven nicht mehr als ein hochgezüchteter Verstand gewesen sein soll, muss es also umso erstaunlicher gelten, welche geschichtliche Leistung ihm, Sokrates, ausgerechnet von diesem seinem schärfsten Kritiker zugeschrieben wird. Eine Leistung, die keineswegs nur destruktiv genannt werden kann. Denn Nietzsche macht Sokrates zum Ahnherrn der welthistorischen Kehre zur wissenschaftlichen Kultur. Er nennt ihn mit der Lust an jenem Gegensatz, den er selber an sich aushalten möchte, einen Mystagogen der Wissenschaft. Sokrates soll die Universalität der Wissensgier erzeugt haben, in deren Folge die Wissenschaft zur alles andere beherrschenden Macht werden konnte. In seinem Leben und Sterben haben Sokrates die Universalität exemplarisch gemacht, die erst von da an als ein gemeinsames Netz des Gedankens über den gesamten Erdball, ja mit Ausblicken auf die Gesetzlichkeit unseres ganzen Sonnensystems, ausgespannt wurde. Geburt der Tragödie, 15. Abschnitt. So nachzulesen, wie ich es hier zitiere. An diese Schilderung, in der Sokrates als Denker der Globalität, um nicht zu sagen der Globalisierung erscheint, knüpft Nietzsche die Schlussfolgerung. Ich zitiere jetzt ausführlich: Wer dies alles samt der erstaunlich hohen Wissenspyramide der Gegenwart sich vergegenwärtigt, der kann sich gar nicht entbrechen, in Sokrates den einen Wendepunkt und Wirbel der sogenannten Selbstweltgeschichte zu sehen. Das Erstaunliche an dieser Diagnose ist, dass Nietzsche die geradezu schicksalhafte Notwendigkeit der epochalen Kehre in der Zeit des Sokrates anerkennt. Und man braucht nur zu zitieren, um kenntlich zu machen, dass Sokrates hier nicht mehr und nicht weniger als die Rettung der Menschheit inauguriert. Ich zitiere. Denn, und zwar im Anschluss an die These von Sokrates als dem Wendepunkt und Wirbel der Weltgeschichte, denn dächte man sich einmal diese ganze unbezifferbare Summe von Kraft, die für jene Welttendenz, und gemeint ist die sokratische Erkenntnis, verbraucht worden ist, nicht im Dienste des Erkennens, sondern auf die praktischen, das heißt egoistischen Ziele der Individuen und Völker verwendet, so wäre wahrscheinlich in allgemeinen Vernichtungskämpfen und fortdauernden Völkerwanderungen die instinktive Lust zum Leben so abgeschwächt, dass bei der Gewohnheit des Selbstmordes der Einzelne vielleicht den letzten Rest von Pflichtgefühl empfinden müsste, wenn er wie die Bewohner der Fidschi-Inseln als Sohn seine Eltern, als Freund seinen Freund erdrosselt. Ein praktischer Pessimismus, der selbst eine grausenhafte Ethik des Völkermordes aus Mitleid erzeugen würde. Zitat Ende. Sag noch einmal, Abschnitt 15, Geburt der Tragödie. Sokrates also ist eine Welttendenz. Hätte es sie nicht gegeben, hätte er nicht dafür gesorgt, dass die destruktiven Energien der Menschheit durch Erkenntnis und Wissenschaft absorbiert werden, bliebe nichts anderes übrig, als den Tod dem Leben vorzuziehen. Denn der Pesthauch des Lebens, auch das ein Zitat aus diesem Zusammenhang, wäre unerträglich. So ist Sokrates wohlgemerkt allein durch die Widersprüche, die er hervorzubringen und auszuhalten vermochte, zum Retter der menschlichen Kultur geworden. Wäre Nietzsche an der Erhaltung der Kultur nicht interessiert, hätte man ein plausibles Motiv für seine anhaltende Kritik an der historischen Gründerfigur des Philosophen. Aber da er aber an nichts mehr Anteil nimmt als an der Zukunft der Kultur, ist seine Opposition gegen Sokrates nach dem Urteil, das ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, schwer verständlich zu machen. Die Schärfe seiner Ablehnung erklärt sich auch nicht daraus, dass er, Nietzsche, die Kultur vielleicht mit anderen Mitteln retten und ihr neue ästhetisch-sinnliche Impulse geben will. Ich sage vielleicht, das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn so wie er Sokrates beschreibt, ist es genau das Verfahren, das er auch selbst einschlägt. Denn er muss zugestehen, dass Sokrates keineswegs ohne affektive Triebkräfte ist und dass er als Mystagoge auch über poetische Energien verfügt, die ihn fähig machen, an den Grenzen des Denkens zur mythischen Rede dann überzugehen. Außerdem weiß der junge Nietzsche die Leistung Platons zu schätzen, der seinem Lehrer Sokrates auch durch ästhetische Mittel die denkbar größte Wirksamkeit verleiht. Was also kann zur Erklärung der scharfen Abgrenzung gegenüber Sokrates vorgetragen werden? Wohl nur die Tatsache, dass sich in Nietzsches Angriffen eben jener Sadomasochismus an sich selber äußert, indem die hellsichtigste Person aus seinem Freundeskreis den dominanten Zug dieses Denkers erkannt hat, so nämlich Lou Andreas Salomé. Nietzsche grenzt sich, das glaube ich ist wichtig, und das soll eben auch das Wort vom Sadomasochisten an sich selber, sozusagen eine schöne kantianische Wendung, es gibt ein Ding an sich, nämlich den Sadomasochisten an sich selbst. Nietzsche grenzt sich von sich selber ab. Er will nicht zugeben, dass er ist, wer er ist. Im Kampf gegen Sokrates wehrt er sich gegen seine eigene Rationalität, über die er in der Tat in einem sehr hohen Maße verfügt, die aber seinem Verlangen nach einer ästhetischen Revolution der Kultur immer wieder auch entgegenläuft. Er will Künstler sein und geht vornehmlich aus diesem romantisch eingefärbten, aber nichtsdestoweniger existenziellen Anspruch auf Distanz zur bloßen Theorie. In dieser Absicht stilisiert er Sokrates zum ersten theoretischen Menschen, der das zerstört, was die Menschheit einzig retten kann, nämlich die Kunst. Dennoch ist Sokrates ein Wirbel- und Wendepunkt der Weltgeschichte, da Nietzsche zusammen mit seinem Vorkämpfer Richard Wagner selbst ein solcher Wirbel sein und die Gegenwende herbeiführen möchte, kommt er trotz der betonten Differenz zur Identifikation mit dem alten Weisen. Und die ist auch darin begründet, dass er sich ihm im durchdringenden Scharfsinn, in der Lust an der Kritik sowie in der Neigung zur Ironie verwandt fühlt. Diese psychologische Rekonstruktion, ganz knapp und kurz gefasst, einer sadomasochistischen Projektion über mehr als zwei Jahrtausende hinweg, müsste man sich verbieten, wäre da nicht neben vielem anderen eine Nachlassnotiz aus dem Herbst 1875, die mit einem Schlag eine intime Selbstbeziehung Nietzsches zu seinem Wunschgegner Sokrates offenbart. Und ich zitiere nur diesen einen Satz. Sokrates, um es nur zu bekennen, steht mir so nahe, dass ich fast immer einen Kampf mit ihm kämpfe. Sokrates, um es nur zu bekennen, steht mir so nahe, dass ich fast immer einen Kampf mit ihm kämpfe. Eine tolle Begründung. Sechstens, die physiologisch erweiterte Selbsterkenntnis. Eine paradigmatische Leistung des Sokrates liegt in der beharrlich verfolgten Selbsterkenntnis. Sie wird durch ihn zur Fundamentaldisziplin des Philosophierens, die keine bloße Theorie sein kann, sondern immer auch eine Praxis ist. Handeln setzt einen Begriff unserer selbst voraus, der nicht unabhängig von der eigenen Selbsteinschätzung ist. Nietzsche hat sich, wie Sokrates, der Selbsterkenntnis verschrieben und wollte immer auch ein Psychologe seiner selbst und aller anderen sein, dies zeitweilig mit solchem Nachdruck, dass er glaubte, er könne die Philosophie durch Psychologie ersetzen, oder man kann auch sagen, das, was einmal Transzendentalphilosophie hieß, das soll nun wieder Psychologie heißen. Das war ein Teil seines Kampfes gegen die Philosophie, denn er wollte das angeblich durch Sokrates und Platon verbindlich gemachte Paradigma des bloß denkenden, bloß fragenden und allein auf Erkenntnis setzenden Theoretikers, wie wir ja schon gehört haben, überwinden. Darin blieb er Romantiker, wie auch, wenn ich diesen Namen hier einmal doch in Freiburg erwähnen muss, wie auch Heidegger, der Nietzsche folgt, aber natürlich derart Nietzsche zu überbieten sucht, dass man glauben soll, auch Nietzsche gehöre noch den seinsvergessenen Platonikern zu. Dass beide, Heidegger und Nietzsche, ihr hohes Ziel nur durch willkürliche Verharmlosung ihrer Vorgänger begründen konnte, ist ein, so meine ich, bekannter Tatbestand. Heidegger muss das erst erfinden, was angeblich seit Platon vergessen worden ist, und verletzt damit bereits das Gebot der intellektuellen Redlichkeit. Nietzsche muss sich vorhalten lassen, dass er in seiner Geringschätzung der großen Denker vor ihm mindestens den Fehler macht, den er selbst für unverzeihlich gehalten hat, nämlich den, nicht genau genug zu lesen. Hätte er sich, um nur ein Beispiel zu geben, die Mühe gemacht, den von Kant ausgegebenen Wahlspruch, der von der Romantik und leider zuweilen auch von ihm in Misskredit gebrachten Aufklärung genau zur Kenntnis zu nehmen, hätte ihm augenblicklich, so meine ich jedenfalls, deutlich werden müssen, dass die von ihm perhoreszierte Philosophie sich mitnichten allein durch das Denken definiert. In dem von Kant zitierten Sapere Aude liegt die Betonung nicht auf dem Wissen, sondern auf dem Wagnis. Man muss den Mut aufbringen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das Selbstdenken ist keine bloße Methode, sondern es ist eine Existenzform. Wer sich ihr verweigert und unmündig bleibt, macht sich, wie Sie wissen, aus etwas genauerer Lektüre, macht sich nach Kant schuldig, weil er nämlich die Praxis seines Lebens verfehlt. Hier haben wir die von Kant aufwendig begründete Haltung der Autonomie, zu der auch Nietzsche vorstößt, wenn er das Selbstverantwortliche, das souveräne Individuum, als den benötigten Träger des freien Geistes proklamiert. Um dahin zu gelangen, begibt er sich freilich auf einen bedenklichen Umweg, denn er muss zunächst die Haltung der Schwachen denunzieren, und in seiner Herleitung der Moral des Ressentiments lässt er dann seinem eigenen Ressentiment gegenüber den Juden und Christen freien Lauf. In der Frontstellung, wie schon gesagt, gegen die Philosophie will Nietzsche Psychologe sein. Und wir möchten die Einsichten nicht missen, die wir seiner so scharfsinnigen wie erbarmungslosen Beobachtung verdanken. Das Freud, nachdem er schon als Student die Schriften Nietzsches verschlungen und seine Psychoanalyse nicht unwesentlich auf Nietzsches Einsichten gegründet hatte, sich die erneute Lektüre von Nietzsches Schriften untersagte, weil er nicht ständig auf die Erkenntnisse stoßen wollte, die eben ein anderer schon gemacht hatte und die er erst noch machen wollte, das ist hinlänglich bekannt. Wie tief die psychologische Einsicht Nietzsches reicht, kann man sich an seinen Reflexionen zum Verhältnis von Leib und Selbst vor Augen führen. Wer hat vor ihm gesehen, dass der organische Vollzug körperlicher Vorgänge eine Einheit ausbildet, die als solche, nämlich als Selbst, wahrgenommen werden kann? Gewiss, wir sehen, dass Platon und Aristoteles der Einsicht sehr nahe sind und dass Montaigne, Leibniz, Kant und Hegel ihr nach einer langen Phase weltflüchtiger Leibvergessenheit wieder näher kommen. Aber bei Nietzsche hat die Einsicht eine existenzielle Dimension, die im Selbstmissverständnis der Verächter des Leibes offenkundig wird. Das Selbst ist der Repräsentant des Leibes, sobald er unter den Bedingungen der Wahrnehmung durch andere Leiber, die dazu eben auch ein Selbst benötigen, tätig wird. Und in Verlängerung dieser evolutionären Linie sozialer Interaktion tritt dann auch das Ich als partieller Repräsentant des Selbst wiederum in Erscheinung. In dieser Perspektive kann man nachvollziehen, warum Nietzsche von der großen Vernunft des Leibes spricht, dem Ich hingegen nur die eingeschränkte Sicht einer kleinen Vernunft zugesteht. Man kann in der Tat nur staunen, was der Leib alles von sich aus schafft, ohne dass unser Ich-Bewusstsein beteiligt ist. Mein Ich, jetzt hier, mein Ich, wenn ich mal so unverschämt sein kann, Adorno nannte es unverschämt, wenn bestimmte Leute überhaupt nur Ich sagen, mein Ich hat keine Ahnung davon, wie mein Körper Blut, Schweiß oder Tränen macht, wie er den Hormonspiegel im Gleichgewicht hält und meinen Schlaf durch Träume schützt. Selbst die Wissenschaft hat bis heute nur ein ungefähres Wissen von diesen Vorgängen. Gleichwohl ist die in sich abgestimmte Koordination meiner leiblichen Vollzüge die elementare Bedingung der Leistungen, die ich als vernünftig bezeichne. Und diesen Zusammenhang muss man sich klar machen, Nietzsche hat sich ihm gestellt. Mehr noch, was Vernunft ist, kann ich nur nach Maßgabe der Stimmigkeit organischer Leistungen beschreibt. So ist der Körper nicht nur die Kondition und auch nicht nur das Paradigma, sondern auch das normierende Regulativ der Vernunft. In dieser Stellung kann der Leib wahrhaftig als die große Vernunft bezeichnet werden, der gegenüber die ich-bewussten Leistungen des Verstehens und Schließens als vergleichsweise klein erscheinen. Siebtens, selbst ohne Ich. Aber was ist, wenn Nietzsche die große Vernunft des Leibes derart kompetent zu machen sucht, dass für die Leistungen der kleinen Vernunft gar keine Aufgabe mehr übrig zu bleiben scheint? Warum glaubt er, da doch behauptet, der Mensch werde Gott nicht los, solange er noch an die Grammatik glaube, dass Ich sei ausgerechnet dort verzichtbar, wo es gebraucht wird, wo es am dringlichsten gebraucht wird, wo ich es ja gerade auch gebraucht habe, um mich in dieser Stellung Ihnen gegenüber mit Ihren Ichen in irgendeiner Weise klar zu bezeichnen. Damit bin ich abschließend bei einem Fall, von dem ich glaube, dass wir Nietzsche die Kritik nicht ersparen können. In Jenseits 16, also Jenseits von Gut und Böse, Aphorismus 16, spottet Nietzsche über harmlose Selbstbeobachter, welche glauben, dass es unmittelbare Gewissheiten gebe, zum Beispiel, ich denke, gleichsam als ob hier das Erkennen rein und nackt seinen Gegenstand zu fassen bekäme, als Ding an sich und weder von Seiten des Subjekts noch von Seiten des Objekts eine Fälschung stattfände. Zitat Ende. Wer die philosophische Geschichte des Ich-Denke kennt, wird zunächst annehmen, Nietzsche spreche von Descartes' Cogito. Dessen Ich-Denke wird als eine Gewissheit des geistig tätigen Subjekts vorgestellt, die den Menschen sicher macht, dass er als selbstbewusstes Lebewesen sich nicht nur als Teil der ausgedehnten Körperwelt, sondern auch als Teil einer denkenden Substanz begreift. Aber welchen Zeitgenossen, er sagt ja, bis in unsere Zeit, welchen Zeitgenossen Nietzsche, sollte Nietzsche meinen, ein Zeitgenossen, der immer noch, wie er sagt, der Substanzenlehre des Cartesius anhängt. Nietzsches Erwähnung des Dinges an sich lenkt die Aufmerksamkeit auf die zu seiner Zeit in der Tat noch beachtete Konzeption des Ich-Denke bei Kant. Aber wird das Ich-Denke bei Kant nicht unmissverständlich als Gegeninstanz der Dinge an sich eingeführt? Kann es mit Blick auf Fichte oder Schopenhauer fraglich sein, ob sie das Ich als Ding an sich verstehen? Bei Schopenhauer rückt der Wille in diese Stellung ein, aber das Ich gerade nicht. Also geht Nietzsches Spott historisch ins Leere. Erst recht, wenn er in seiner nachfolgenden Kritik unterstellt, dass ich denke, werde von jenen harmlosen Selbstbeobachtern nach Art eines empirisch existierenden Dinges vorgestellt oder sei die Instanz eines Wesens, das als Ursache des Denkens begriffen werde. Dergleichen Vorstellungen mag man im vorphilosophischen Raum antreffen, aber den Status einer begründeten Ansicht, gar einer Theorie, haben sie nicht. Deshalb betreibt Nietzsche bestenfalls Volksaufklärung, wenn er im weiteren Verlauf von Jenseits 17 seinen Lesern vor Augen führt, wie schwer es in der Tat ist, einen angemessenen Begriff des Denkens zu fassen und dass es gewiss nicht ausreicht, ihn auf Intuition zu gründen. Und tatsächlich wendet sich Nietzsches Kritik, so sehr sie gegen Auffassungen gerichtet erscheint, die er, Nietzsche, in der Sprache der Philosophie wiedergibt, gegen einen Glauben, der bloß im Volk vertreten wird. Ja, im weiteren Gang des Aphorismus spricht Nietzsche selbst aus der Perspektive des Philosophen, dem es nicht erspart bleibe, den Volksglauben zu korrigieren. Dabei erweckt er den Anschein, als spreche er hier von einer neuen, letztlich sogar die Wahrheit riskierenden Aufgabe des Denkens. Doch bei Licht besehen rennt er nur weit offene Türen ein, präsentiert sich dem Laien aber so, als hebe er die Türen des Fachs, die Türen der Philosophie aus den Angeln. Im nächsten Aphorismus setzt Nietzsche seinen Angriff auf die Harmlosen fort und wird nur zum Schein konkret, indem er einen Aberglauben der Logiker attackiert. Das verstärkt den Eindruck, dass er durch die Wahl der dem Volk in den Mund gelegten philosophischen Terminologie keineswegs bloß das Volk, sondern auch die ihm verfallenen Philosophen kritisiert. Das sind solche, die sich, wie wir wenig später lesen, noch nicht von dem, ich zitiere, Ja's und Nein's der bürgerlichen Welt freigemacht haben. Philosophen sind alle, die noch, wie er kurz drauf sagt, an die Humanität oder an die Gouvernanten glauben. Also jene in Kategorien der Herde denkenden, zitiere, plumpen, braven Burschen, die nicht subtil genug sind, ein moralisches Urteil schon deshalb zu verwerfen, weil bereits der Nachbar es in den Mund nimmt. Nebenbei bemerkt, wer etwas als Aberglauben hinstellt, sucht die Autorität der Vernunft zu nutzen und präsentiert sich als Aufklärer. Es kann zum Glück kein Zweifel sein, dass Nietzsche ein solcher Aufklärer ist. Nur sucht er gelegentlich Vorteile daraus zu ziehen, nicht als ein solcher zu gelten. Im 19. Jahrhundert macht es sich eben gut, zur angeblichen Seichtigkeit der Aufklärung auf Distanz zu gehen. Dabei ist es eine Binsenwahrheit, dass die Unzulänglichkeit nicht in der Aufklärung, sondern, wie sollte es anders sein, in den Menschen liegt, die ihr nicht gewachsen sind. Mindestens das hätte Nietzsche anmerken sollen. Stattdessen entblödet er sich nicht, ein paar Aphorismen später Voltaire kurzerhand mit Blödsinn zu assoziieren. Den nicht genannten Logikern wirft Nietzsche die Fälschung eines Tatbestandes vor. Fälschung wird gesperrt gesetzt. Der Wahrheitskritiker, ich sage das nochmal, will keinen Zweifel daran lassen, dass hier von einer durch eine Tatsache verbürgten Wahrheit abgewichen wird. Die Fälschung liege darin zu sagen, dass ich denke, während man doch mit Blick auf den Umstand, dass ein Gedanke nicht kommt, wann ich will, sondern wann er will, bestenfalls sagen könne, es denkt. Nun muss man Nietzsche zugutehalten, dass er sich mit der von Lichtenberg witzig vorgebrachten und heute selbst wie eine psychoanalytisch versicherte Tatsache behandelten Formel »es denkt« nicht lange aufhält. Er macht nur darauf aufmerksam, dass sich auch hier ein Substantialismus, ein Wesensdenken einschleicht, der alles andere als selbstverständlich ist. Schon dieses »es«, so sagt er mit Recht, enthält eine Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgang selbst. Bis auf die Annahme, es könne überhaupt in der Welt einen Vorgang selbst geben, ist Nietzsches Bemerkung richtig. Zum Ich wie zum Es, so sagt er weiter, komme es nur nach der grammatischen Gewohnheit. Und wer das übersehe, der falle auch hier in anderen Zusammenhängen auf den Fehlschluss von einem beobachteten Vorgang auf die ihn tragende Ursache herein und müsse schließlich zu jeder wirkenden Kraft eine entsprechende Substanz oder wie er an dieser Stelle sagt, zu jeder Kraft ein entsprechendes Atom denken. Von da aus, so darf man den letzten Satz des Aphorismus verstehen, ist nur noch ein kleiner Schritt zur Wesensmetaphysik. Gegen Nietzsche spricht, dass er mit dieser Diagnose nicht nur hinter dem Stand der bereits bei Kant und Hegel erreichten Erkenntnis zurückbleibt, sondern auch das Wissen nicht einlöst, über das er mit den Verweisen auf den Sprachgebrauch und die Grammatik und die soziale Leistung von Handlungen längst verfügt. Er fällt augenblicklich in eine abgestandene Metaphysikkritik zurück, ohne das produktiv zu machen, was mit den Begriffen der Auslegung und der Interpretation verbunden ist. Außerdem versäumt er zu sagen, welche Aufgabe dem uns gönnerhaft zugestandenen alten, berühmten Ich, sagt er dann, denn eigentlich noch bleibt. Wozu, andere Formulierung, wird das alte, ehrliche Ich denn überhaupt noch gebraucht? Außer despektierlichen Bemerkungen findet sich dazu bei Nietzsche nichts. Und Sie werden verstehen, dass ich das befremdlich finde bei einem Denker, der so stark auf das Ich setzt und darauf, dass seine Frage nach dem Sinn die entscheidende ist. Und die kann man nicht ausweisen, indem man einfach nur hinter sich guckt und sagt, ja, der Sinn der Tafel oder der Sinn der Wand. Nein, es geht um meinen Sinn und meinen Zweck. Nur noch zur Erläuterung, warum ich an dieser Frage so beharrlich hänge. Achter Punkt, der verkannte Sinn. Ich komme doch zum Ende, ich sehe das. Sie sind nur 9 Punkte, insofern glaube ich, halten Sie es vielleicht noch aus, auch wenn ich Sie jetzt so ansehe. Also der verkannte Sinn. Nietzsche hätte, wie er es immer wieder empfiehlt, auf die Sprache und die Grammatik achten sollen, um eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Ich zu finden. So wie er nach dem Sinn der Kultur, dem Sinn der Moral, der Wissenschaft oder aber auch, das habe ich vorhin zu erwähnen vergessen, nach dem Sinn von Wahrheit fragt, da ist er in der Tat der Erste, der diese Frage stellt, um zu erkennen, dass der Sinn nicht in dem liegen kann, was ist, sondern in dem, was er, Nietzsche, als Lebensdienlichkeit, als Ziel, als Rettung bei den Griechen, als Kraft, Stärke, Überlegenheit, Sieg oder gelegentlich auch einfach nur als Leben, Selbsterhaltung und dann in den 80er Jahren wieder und immer wieder als Willen zur Macht bezeichnet. So, meine ich jedenfalls, hätte er auch beim Ich einfach nach dessen Aufgabe, Leistung oder, der Begriff soll Sie nicht erschrecken, nach der Funktion des Ich fragen sollen. Angesichts des vergleichsweise neuen Begriffs der Funktion oder der unter Zweckrationalismus Verdacht stehenden Begrifflichkeit, die mit Leistung zu tun hat, mag das eine wie das andere als eine Zumutung erscheinen, dass man mit diesen Begriffen auf Nietzsche zugeht. Aber das Verfahren, das mit diesen beiden Begriffen verbunden ist, ist alt und wird bereits von Sokrates eingesetzt, um die Frage nach dem Selbst und dem Ich einer Antwort näher zu bringen. Und ich glaube, ich brauche nicht zu begründen, warum es eine gewisse Notwendigkeit hat, in diesem Punkt auf Sokrates zurückzugehen. Wenn Sokrates sein Gegenüber, es ist ja immer eine Erkenntnissituation im Gespräch mit anderen, also immer in einer Situation, in der etwas Dialogisches ist. Wenn Sokrates sein Gegenüber zu der Erkenntnis bringen will, was das Selbst eines Menschen ist, sucht er kühn sowohl in der Sache als auch in der Methode nach dem Selbst etwa eines Schusters und findet es in der dialogischen Analyse, in dem, was in der Lage ist, die verschiedenen Werkzeuge konsequent und effektiv so einzusetzen, dass mit dem vergleichsweise geringsten Mittelaufwand so etwas herauskommt, das man dann Schuhe nennt. Das ist ein Schuster, der konsequent und in Bezug auf die Wirkung, die er sich selbst gewissermaßen als Mittel einsetzen, auch seine Hände als Mittel einsetzen, dann hervorbringt. Darin unterscheidet sich das Selbst eines Schusters vom Selbst eines Steinmetzen, der seine Werkzeuge nach seinen Fähigkeiten folgerichtig und mit dem gewünschten Erfolg zur Produktion eines etwa brauchbaren Standbilds einzusetzen vermag, welches er und nicht der Schuster hervorgebracht hat. Das Selbst ist, und ich zitiere hier nur aus dem Dialog des großen Alkibiades, also einem platonischen Dialog, wo Sokrates die Hauptrolle spielt und wo er zum Beispiel am Anfang die Perspektive der Globalität tatsächlich aufzeigt. Das Selbst ist in diesem Dialog die Einheit, die in sachlichen Leistungen so zum Ausdruck kommt, dass man es von dem Selbst, das mit anderen Leistungen verbunden ist, wohl unterscheiden kann. In dieser Stellung bezeichnet das Selbst die Einheit von Tätigkeiten, von Leistungen, von Aufgaben und damit eben von Funktionen. Es als Ursache zu verstehen, wäre ein Kategorienfehler. In ihm eine Substanz namhaft zu machen, wäre ein Trugschluss, wie Kant ihn im ersten Hauptabschnitt der transzendentalen Dialektik namhaft gemacht hat. Die von Nietzsche vage angedeutete Kritik am substantialistischen Fehlschluss ist längst an einer prominenten anderen Stelle in der Geschichte der Philosophie erledigt und abgetan und wird in jedem Proseminar behandelt. So also kommt Sokrates zum Selbst, indem er zeigt, wie Menschen unterscheidend von anderen im Hinblick auf eine Sache erfolgreich tätig sind. Wie aber kommen wir vom Selbst zum Ich, zur individuell bestimmten Seele? Nach dem platonischen Sokrates im selben Dialog dadurch, und jetzt wird es noch einmal sehr wichtig, dadurch, dass wir in das Auge eines anderen sehen. Im anderen, in der uns leibhaftig gegenüberstehenden Person, die uns so ansieht, dass wir uns im Spiegelbild seines Auges selbst erkennen. Die individuelle Selbsterkenntnis im Spiegelbild des Auges eines anderen ist natürlich in dieser Form eine metaphorische Rede. Aber sie erlaubt dem platonischen Sokrates die unverzichtbare Sinnlichkeit, in der nur im Angesicht eines anderen vollzogenen Selbsterkenntnis zu exponieren. Da tritt sogleich zutage, wann das Optimum dieser Selbsterkenntnis möglich ist, nämlich dann, wenn das Auge des anderen ruhig und innig auf mir ruht, wenn er wenigstens die Geduld hat, mich ruhig anzusehen. Das Auge eines liebenden Menschen dürfte die besten Chancen zum Ich-Erleben der eigenen Besonderheit bieten. Die Metaphorik lässt keinen Zweifel daran, dass auch in der Selbsterkenntnis der Seele die Präsenz des Körpers unerlässlich ist. Zur Wahrnehmung der leiblichen Gegenwart aber kommen die Bedürfnisse und Erwartungen hinzu, die Menschen aneinander binden. Das Ich erfährt sich in einem existenziellen Zusammenhang von lebenspraktischer Bedeutung und die kann nur von einem sich darin erfahrenden, sich bestätigenden, aber sich auch immer gefährdenden Ich bewertet werden. Obgleich Platon an der von mir herangezogenen und Nietzsche sehr wohl bekannten Stelle, denn er schildert sie in seinen Basler Vorlesungen über die platonische Philosophie ausführlich, also der Stelle aus dem großen Alkibiades, die für ihn typische Beziehung zwischen der Selbsterkenntnis der Seele und der Erfahrung des Göttlichen herstellt, ist der von ihm anschaulich rekonstruierte Übergang von der soziotechnischen Funktion zur Deskription des Selbst bis hin zur existenziell erlebten sozialen Gegenwart des anderen, so meine ich, an lebensweltlicher Nüchternheit nicht zu überbieten. Deswegen spreche ich auch gerne in diesem Zusammenhang von Funktion. Wir können das im platonischen Zusammenhang einfach durch den Begriff des Gebrauchs sehen, der dort verwendet wird. Funktion, ich will das nicht erläutern, hat den Hintergrund einer Beschreibung des wesentlichen Wandels in der modernen Philosophie, nämlich so wie Ernst Cassirer das genannt hat, dass es von der Substanzmetaphysik einen Übergang zu einem Funktionsbegriff gibt und auf diese Art und Weise ein Ernüchterungsprozess des Philosophierens gewährleistet ist und der vollzieht sich im Gang des modernen Denkens überhaupt. Und mein Eindruck ist, dass Nietzsche aus Gründen, auf die ich im letzten Satz eingehe, diesen Wandel in der Wendung oder in der Ausrichtung der Philosophie der Moderne nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Der sokratisch-platonische Zugang zur Selbsterkenntnis ist beispielsweise unabhängig von den Hypotheken der sogenannten Ideenlehre. Er bietet auch keinen Anlass, das Selbst oder das Ich als substantialistische Erfindung zu beargwöhnen. Das Selbst benötigt den Leib sowohl in seiner sinnlichen Gegenwart als auch in dessen Wirksamkeit. Beide sind die physischen Bedingungen, aber eben nicht die Ursache der Bewegung im soziotechnischen Kontext des Herstellens von Schuhen und des Handels mit Schuhen. Die Einheit des Selbst ist auch nicht schon durch die organische Ganzheit gegeben. Sie muss im gelingenden Vollzug der Bewegungen der sich selbst lenkenden Körper allererst gewonnen werden. Man kann auch offener sagen, es gewinnt seine Bestimmung erst im erfolgreichen Widerstand gegen wechselnde äußere Bedingungen, denen es sich zugleich anzupassen hat. Die Einheit des soziotechnischen Bewegungsvollzugs tritt im Wert und im Sinn hervor, den die beteiligten Individuen darin wahrnehmen oder darin finden. Im gemeinsamen Sinn erfahren sie den Zusammenhang zwischen dem Ganzen ihrer Welt und dem Ganzen ihrer selbst, vermittelt durch die begriffene Einheit ihrer Tätigkeit. Doch das scheint dem Einzelnen selbst noch nicht zu genügen. Es verlangt nach Anerkennung der durch seinen singulären physischen Ort, durch die Einmaligkeit seiner organischen Disposition und die Situativität seiner geschichtlichen Lage gegebenen, immer schon vorgegebenen Einzigartigkeit, die in der Konkretion seiner jeweiligen Bedürfnisse und Empfindungen, seiner Schmerzen und Wünsche gegebenen Form des Einzelnen gegenwärtig sind. Und die Bestätigung dieser Singularität erhält das sich dann als Ich erfahrene Selbst im Angesicht des anderen, das heißt im sozialen Verkehr mit seinesgleichen. Das ist der durch eigene Leistungen, vornehmlich im Medium des Sprechens, Denkens und Handelns, sinnvoll sich verdichtende Konnex des sozialen Raums. Das können natürlich, meine Damen und Herren, nur Andeutungen sein. Vielleicht aber reichen sie aus, um kenntlich zu machen, dass es keinen Anlass gibt, das Ich nach Art einer Ursache zu verstehen, an deren Stelle man ein S setzen könnte. Das S indiziert das Selbst, das die erlebte und gedachte Einheit der als sinnvoll erfahrenen Bewegungen darstellt. Das Ich aber ist ein sich artikulierendes Selbst, das von seinesgleichen als unverwechselbar und einmalig erfahren wird und sich dennoch mit ihnen, mit diesen anderen, mit seinesgleichen als gleich verbunden weiß. Das kommt in der offenkundig höchst bemerkenswerten, aber alles andere als widersprüchlichen Tatsache zum Ausdruck, dass jeder sich mit seinem Ich vorstellt und dass jeder andere es mit seinem Ich genauso tut. Damit ist jeder für sich und wir sind alle verbunden. Das Ich markiert den individuellen Unterschied im Medium der sozialen Gleichheit. Das Ich wird benötigt, um den physisch manifesten, technisch markierten und gesellschaftlich typisierten Unterschieden zwischen den Menschen eine Bedeutung zu verleihen, die er mit dem erlebten Sinn seines Daseins verbinden kann. Das Entscheidende liegt nicht in der Trägerschaft, sondern in der Unterscheidung. Dass ich es bin, der etwas sagt und nicht er oder sie und auch nicht es oder du. Darauf kommt es an. Und der letzte Punkt, neuntens, Obsession durch die Kritik. Die skizzierten Erläuterungen zum Verständnis von Ich und Selbst legen nur aus, was in der Tradition des philosophischen Denkens als Einsicht vorliegt. Deshalb war es mir wichtig, auf Sokrates und Kant zu verweisen und deutlich zu machen, welche vermittelnde Funktion Platon spielt. Denker, die Nietzsche kennt und auf die er unablässig reagiert. Von dem, was er bei Aristoteles, Leibniz, Fichte oder Hegel zur Funktion von Ich und Selbst hätte lernen können, soll erst gar nicht die Rede sein. Man kann nicht alles lesen und erst recht nicht alles prüfen. Und Nietzsche hat sich nun einmal entschieden, ein Philosoph im Widerstand gegen die Philosophie zu sein. Wenn er dabei nicht zu einer einzigartigen Größe aufgestiegen wäre, lohnte es nicht, einen Vortrag über ihn zu halten und lohnte es auch nicht, einen Nietzsche-Kommentar zu schreiben. Der Widerstand also hat sich im Falle Nietzsches gelohnt. Nietzsche ist, wie eingangs gesagt, zu einem Klassiker geworden und man könnte sich zur Rechtfertigung seines eigenen Weges, und das ist jetzt keine Bosheit, meine Damen und Herren, einfach einmal auf Kant berufen. In seiner Vorlesungsankündigung zum winterhalben Jahre 1764-65 hat der 40-jährige Kant konstatiert, der studierende Jüngling, leider war damals nur von Jünglingen die Rede und nicht auch von den Frauen, die damals noch nicht studieren durften, also der studierende Jüngling solle nicht Philosophie, sondern solle philosophieren lernen. Wer sich um die Philosophie bemüht, das wird oft zitiert, aber ich gehe noch ein Stückchen weiter und dann werden Sie sehen, dass die Stelle wirklich genau auf Nietzsche passt. Wer sich um die Philosophie bemühe, der solle nicht Gedanken, sondern solle denken lernen. Man solle ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn man will, dass er in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll. Dieses Selbergehen ist das Entscheidende. Und man sieht auch da, es kommt auch wieder auf eine Praxis an. Darauf sind die von Kant angekündigten Vorlesungen angelegt. Alles, was der Privatdozent vortragen will, soll zum Selberdenken anleiten. Deshalb kann das, was er den Studenten vorträgt, nicht mehr als, wie er sagt, Veranlassung sein. Nicht mehr als eine Veranlassung sein, selbst nachzudenken. Das schließt natürlich nicht aus, dass es die Philosophie in der Form überlieferter Lehren gibt. Kant kündigt ja selbst an, dass er die Lehren der Metaphysik nach einem anerkannten philosophischen Verfasser, nämlich nach Baumgarten, vortragen will. Das aber geschieht wesentlich, um die Studenten zu lehren, und das ist jetzt wichtig, wider ihn zu urteilen, mit einem I, gegen ihn zu urteilen. Er liest also Alexander Gottlieb Baumgarten nur, damit die Studenten lernen, dieser Autorität zu widersprechen. Die gesamte Tradition des Denkens wird im Studium nur gebraucht, damit man ihr zu widersprechen lernt. Die Überlieferung hat die Funktion, die Eigenständigkeit des Einzelnen zu evozieren. Diese Aufforderung, meine Damen und Herren, ist Nietzsche wahrscheinlich wie niemand anderes nach Kant gefolgt. Wobei ich offen lasse, ob er je so weit gegangen ist, die Geschichte nur als ein Übungsmaterial für den entschiedenen Widerspruch zu nutzen. Das wäre ein radikaler Kant. Es wäre aber falsch, die Risiken dieser Verfahrensweise zu übersehen. Die tragische Verfassung von Nietzsches Dasein kann nicht unabhängig vom biografischen Zwang zur Abgrenzung und Abstoßung gesehen werden. Darin liegt gewiss keine hinreichende Bedingung, aber eine Kondition für sein Leiden liegt darin doch. Am Beispiel der Beziehung zu Sokrates erkennen wir die Verstrickung, in die das Verlangen nach Abgrenzung, gerade dort, wo die Nähe am größten ist, führt. Wenn Nähe dazu verleitet, einen ständigen Kampf mit dem Nächsten zu kämpfen, dann ist das eine ungünstige Voraussetzung für die Entwicklung eines Gedankens, der nicht nur einen beharrlichen Bezug auf die Sachen, sondern auch, und das sollte mein Augenbeispiel aus dem großen Alkibiades zeigen, auch einen Bezug auf den anderen benötigt. Und das muss ein beharrlicher und verlässlicher nach Möglichkeit Gegenhalt am anderen sein. Wenn in der philosophischen Überlieferung kein anderer gefunden wird, der einen, wie Nietzsche seinen Zarathustra vom Freunde sagen lässt, wie ein Kork soll er mich an der Oberfläche halten, dann wird man vorzeitig untergehen. Schließlich lässt sich an der Reflexion vom Sinn des Ich und Sinn des Selbst deutlich machen, dass Nietzsche über beste Voraussetzungen verfügte, um das große Problem der Selbsterkenntnis von Selbst und Ich einer neuen Lösung zuzuführen. Er hat klarer als viele andere in seinem Jahrhundert gesehen, dass der Mensch nur unter den Bedingungen von Wertschätzungen leben kann, die seinen elementaren Lebensleistungen korrespondieren. Ihm war bewusst, dass die Wirkungsmacht eines gesellschaftlichen Raums wesentlich auf der Selbstschätzung der Individuen beruht. Kultur, Moral, Kunst, Wissen, Wahrheit sind Sphären der Sinnproduktion, so können wir Nietzsches Einsicht übersetzen, die alle mit dem Selbstbegriff des Menschen innerlich verbunden sind. Der alle verbinden und damit öffentliche Geist ist mit dem individuellen Selbstbewusstsein der ihn tragenden und aus ihm lebenden Menschen auf das Engste verknüpft. Mit diesem Zusammenhang hat sich Nietzsche als Psychologe, der ein geniales Gespür für die soziale Dimension der Seele hatte, von allen Seiten genähert. Doch zum Verhältnis von Ich und Bewusstsein hat er schließlich doch nur kritische Bemerkungen hinterlassen. Er destruiert die Annahmen des Alltagsbewusstseins und verwirft damit die Missverständnisse einer darauf gegründeten, ich würde einmal sagen, trivialen Philosophie. Aber was er in der Philosophie zum Verständnis der nicht auf Substanzen, sondern auf Funktionen, auf Leistungen, auf Tätigkeiten, auf reale Zusammenhänge gegründeten Beziehungen hätte lernen können, das hat ihn nicht erreicht, weil er aus dieser Opposition zur Philosophie letztlich nicht herausgekommen ist. Ich glaube nicht, dass dieses Unvermögen zu lernen an der Unkenntnis der Tradition gelegen hat. In seiner Platon-Vorlesung behandelt Nietzsche den Alkibiades-Dialog ausführlich. Der Grund liegt vielmehr darin, dass Nietzsche der historische Nachvollzug des Verhältnisses von Es, Ich, Wir und Welt zu der Erkenntnis hätte führen müssen, dass die Tradition der Metaphysik der Metaphysik weniger verfallen ist, als er Nietzsche annehmen musste, damit er seinen unablässigen Widerstand gegen die Überlieferung für begründet halten konnte. Denn er wollte nun partout kein Metaphysiker sein und darin, glaube ich, liegt sein größtes Missverständnis. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.